Herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk. Die folgenden Themen stehen heute auf dem Programm: Pen and Paper Online vs. Tischrunde, Cyberpunk in der Nachbetrachtung und warum Star Trek Enterprise gut war bzw. gut ist. Da haben wir schon ein bisschen was in der letzten Folge zugesagt und da wollen wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen heute. Fangen wir an mit Pen and Paper Online vs. Tischrunde. Was macht Pen and Paper Online attraktiv? Was macht eine Tischrunde attraktiv? Über all das wollen wir sprechen und ein bisschen die Vor- und Nachteile beleuchten. Fangen wir an mit Online, da wir uns ja gerade durch die Corona-Krise im Online-Zentrum sozusagen bewegen. Gehen wir einfach auf die Online-Sache ein. Ich persönlich spiele Pen and Paper, seitdem ich 12, 13 bin. Und habe das Ganze auch in diesem Zeitraum an Tischrunden praktiziert, dann im Studium auch an Tischrunden. Und dann hat sich's irgendwie eingeschleift nach dem Studium, dass man erstmal aufgehört hat, Pen and Paper zu spielen. Bis ich dann irgendwann auf die Idee kam mit meinem Arbeitskollegen, dass wir Pen and Paper doch mal wieder anfangen könnten. Plus, wie könnten wir das machen? Freunde von uns sind irgendwie weit entfernt, wir haben Familien, wir müssen das irgendwie familienfreundlich gestalten, können erst um 22 Uhr irgendwie anfangen oder 21 Uhr, was weiß ich. Und dann muss das Ganze am besten auch noch so schnell wie möglich von dann gehen, dass man nicht noch irgendwie Anfahrtwege hat von Leuten, die 30, 40 Kilometer auseinander wohnen. Also kam dann irgendwann die Idee auf, das Ganze online zu machen. Also, online ist familienfreundlich. Online ist auf jeden Fall distanzfreundlich. Wir können damit mit Studienkollegen, wie bei unserer Runde, mein bester Studienkumpel, hier Torallo der Bade vom B2BKR, der wohnt halt 2,5 Stunden, wenn es dumm läuft, 3 Stunden von mir entfernt. Und da bietet sich so eine Online-Runde eben mehr an. Und wir haben im Studium zusammengespielt. Und deswegen wollten wir dann auch nach dem Studium zusammenspielen. Und dann kam irgendwann die Idee auf, das Ganze online zu machen. Doch wie geht online Pen and Paper eigentlich? Was brauche ich dafür? Naja, ich brauche dafür eine Sprachsoftware, Teamspeak, Discord. Wir persönlich nutzen Discord. Oder irgendeine andere Sprachsoftware am noch toller ist, wenn man eine Videokonferenzsoftware nutzt. Inzwischen gibt es dann auch Zoom oder Meetsy oder was weiß ich, viele verschiedene Plattformen, die man da benutzen kann. Und da kann ich dann schon mal entsprechend miteinander kommunizieren, was das Wichtigste ist beim Rollenspiel. Und wenn wir dann auch noch, wie gesagt, die Videokamera mit hinzunehmen, dann kann ich mein Gegenüber auch sehen und auch wirklich Mimik und Gestik meiner Spielkameraden entsprechend wahrnehmen und dann auch mit Mimik und Gestik spielen. Das ist das, was oft kritisiert wird, was einer Tischrunde fehlt, aber die Gegebenheiten sind heute da. Da gibt es tolle Software, wie zum Beispiel bei Roll20, da ist so ein Chat kompletto integriert schon. Das heißt, ich habe den Videochat komplett mit eingebaut in der Darstellungssoftware. Das wäre das Nächste. Es bietet sich an, da wir bei Pen and Paper Rollenspielen eben oft Materialien aushändigen, Kartenmaterial oder zeigen, wie ein Monster aussieht, was da einem begegnet, wenn man es da nicht der Fantasie überlassen will. Dazu brauche ich irgendeine Darstellungssoftware. Auch hier gibt es verschiedene Softwarearten. Es gibt welche, die das Ganze nur zweidimensional darstellen. Dazu gehören Fantasy Grounds und Roll20. Aber es gibt auch Software, die das Ganze dreidimensional darstellt, wie zum Beispiel der Tabletop Simulator. Oder die neue Software, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die oft auf Orkenspalter entsprechend publiziert wird. Hier ist der Vorteil eine dreidimensionale Darstellung. Wir spielen persönlich mit dem Tabletop Simulator. Gefällt mir als Meister sehr, sehr gut. Ich gehe da auf im Kartenbauen und versuche das Ganze meinen Spielern irgendwie dreidimensional darzustellen. Wir können bei Kämpfen, können wir da wirklich nachstellen, vom Blickwinkel her wird man gesehen, könnte ein letzter Pfeil da getroffen haben. Da gibt es solche Diskussionen manchmal nicht, das finde ich ganz gut. Und das macht teilweise den Kampf dann auch lebendig, kann aber natürlich auch das Ganze in die Länge ziehen, weil man immer beschäftigt ist, irgendwie Figuren hin und her zu ziehen und so. All das ist einem überlassen, wie man das machen will. Mir persönlich macht das Map-Bauen sehr, sehr, sehr viel Spaß und deswegen gehe ich in dem Tabletop-Simulator auch ziemlich auf. Aber man braucht es nicht unbedingt. Allerdings die Umgebung, die wir da geschaffen haben, ich glaube, die gefällt uns allen in unserer Pen-and-Paper-Runde sehr, sehr, sehr gut und deswegen kann man da auch einfach klasse viel Sachen mitmachen. Wie gesagt, ist aber nur einfach nur Beiwerk, damit das schön und nochmal grafisch untermauert ist. Wenn man das, die Möglichkeit hat, es grafisch zu untermauern, bin ich persönlich der Vertreter. Warum denn nicht? Kann man doch nutzen. Was für Hardware brauche ich? Ja gut, ich bräuchte ein gescheites Headset. Eins, was vielleicht einem nicht der zuhört, die Ohren wegbrutzelt oder sowas. Und ansonsten sollte der Computer halt in der Lage sein, ein bisschen Grafik darstellen zu können. Das muss nicht die stärkste Grafikkarte sein, aber ein bisschen auf der Brust sollte sie es schon haben. Aber die meisten Laptops, die heute verkauft werden, haben standardmäßig so Sachen drin, haben wir auch in unserer Gruppe. Das langt vollkommen, um das Ganze darzustellen. Ja. Die Atmosphäre einer Tischrunde ist besser, sagt jeder, und es ist trotzdem geselliger, eine Tischrunde zu machen. Das, ja, wir haben uns in unserer Pen-and-Paper-Stammrunde jetzt dann einmal mit dem Toraldo, dem Barden, wirklich für eine Tischrunde treffen können, weil Toraldo, der Barde, wohnt wirklich am längsten weg. Und ja. Das war natürlich nochmal was ganz anderes. Haben wir ein Wochenende klassisch durchgespielt, ein Abenteuer. Und das macht natürlich im Vergleich nochmal ein bisschen mehr Spaß, weil man einfach in dieser Situation alle zusammen an einem Tisch steckt. Man sieht sich, man sieht jede Bewegung, die einer macht. Es gibt keine Ausfälle von Internetausfällen. Es gibt kein Abhacken der Sprache, weil das Internet mal eine Downtime hat oder sowas. Ja, das macht das Ganze schon manchmal ein bisschen flüssiger. Aber ich spiele, wie gesagt, in drei festen Runden momentan, dreimal die Woche eigentlich Pen and Paper und das mache ich online. Und das funktioniert fast genauso gut inzwischen. Und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, das Ganze so zu betreiben. Und ich finde auch, je nachdem, welche Gruppe man hat, kann man auch im Online-Rollenspiel entsprechend gut Rollenspiel betreiben. Also Mimik, Gestik, Intonation und so weiter, Stimme verändern, was auch immer. All das ist möglich, wenn man Partner hat, die sich darauf einlassen und die auch gewillt sind, teilweise dann die Kamera anzumachen oder sowas. Dann kann man dann halt einfach noch mal ein bisschen mit Mimikgestik arbeiten. Ja. Welche Systeme bieten sich an? Es bietet sich alles an, an Rollenspielsystemen, finde ich, die entsprechend auch an Tisch gehen. Da gibt es für mich keinen Unterschied. Finde sogar, es gibt ein paar Sachen, da kann man einfach visuell noch mal ganz tolle Sachen darstellen. Ich habe eine längere Runde, ein Jahr fast, Star Trek Adventures Pen and Paper gespielt beim Supermeister, der sich da auch wie ich beim Kartenbauen bzw. beim Raumbauen, bei dem Tischbau, Aufbau des Tisches, des Spieltisches sehr, 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 sehr extremst verausgabt hat und entsprechend toll war es. Also die Sachen, die er da rumgebracht hat, die waren einfach hervorragend und auch dieses visuelle Stimulus, den man bekommen hat, war eben auch entsprechend hilfreich. Und da macht das Ganze schon dann richtig Spaß. Vielleicht, ich weiß es nicht, an der Tischrunde Er hat auch immer diese Materialien ausgedruckt, aber er hat halt wirklich geschafft, den Raum so zu gestalten, dass es aussah, als wären wir auf dem Holodeck und um uns rum wären nur Bedienelemente von der klassischen TNG-Reihe, wie die alle aussahen, die Bedienelemente, das weiß jeder. Und das sind natürlich, ja, das nennt man Immersion. Da taucht man ein und da fühlt man sich dann wirklich wie auf dem Schiff von der Sternenflotte. Und das war toll. Bei Fantasy, wie ist es bei Fantasy? Ja, durch die Software ist Fantasy da nicht anders. Also ich kann da auch eine Fantasy-Umgebung schaffen, die das Ganze entsprechend darstellt. Kommen wir, glaube ich, zum nächsten Punkt. Das wäre Cyberpunk in der Nachbetrachtung. Ja, Cyberpunk in der Nachbetrachtung. Als erstes muss man sagen, ich habe am PC gezockt und konnte beim PC kaum Bugs feststellen, wie das Konsolenzocker entsprechend berichtet haben. Meine Bugs, die ich hatte, die waren da. Es war mal eine Zigarette, die in der Luft flog oder irgendwie ein Auto, was noch nicht ganz aufgebaut wurde und dann hat man irgendwie den Fahrer in der Luft schweben sehen und dann wurde das Auto drumherum aufgebaut. Das mag teilweise aber auch an meiner schwachen Hardware in Anführungsstrichen liegen, denn ich habe noch das Ganze auf einer CPU von Intel i7 4790 mit 3,6 GHz und einer GTX 1050 Ti gespielt. Das sind natürlich nicht die optimalen Voraussetzungen jetzt für Cyberpunk gewesen. Ich musste in den niedrigsten Grafikeinstellungen eigentlich spielen und trotzdem hat mir das Spiel extremst gut gefallen von der Grafik. Also was die in den niedrigsten Einstellungen noch rübergebracht haben bei flüssigem Gameplay. Also ich hatte keinerlei Aussetzer oder sowas und irgendwie Hardcore-Lags oder so durch Grafikaufbau und sowas. Nein, hatte ich nicht. Welche FPS jetzt konstant dargestellt wurden, habe ich nicht gemessen, aber es war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich habe das Spiel flüssig durchspielen können und hatte Mordspaß daran. Das muss ich als allererstes sagen zur Verteidigung von Cyberpunk 2077. Klar, ich bin natürlich auch ein Shadowrunner, also ich spiele Shadowrun in der Gruppe und Pen and Paper und habe daran natürlich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und das war jetzt so. Cyberpunk war für mich hier halt einfach die Umsetzung von Shadowrun bzw. halt vom Cyberpunk-Rollenspiel auf diese Plattform, nämlich jetzt die Plattform von einem Computerspiel. Das Gameplay hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, generell das Levelsystem und so weiter. Da kommt man natürlich von Witcher 3 und das hat man teilweise bei CD Projekt Red auch so übernommen. Und da hat mir alles hervorragend gefallen, sogar was mir persönlich, das ist aber jetzt eine persönliche Sache, fast noch besser gefallen hat, ist die First-Person-Perspektive. Daran hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Mir gefällt es mehr aus First-Person zu spielen als Third-Person. Weiß nicht warum. Ich spiele gerade nochmal Witcher 3 und direkt im Anschluss jetzt an Cyberpunk. Und muss sagen, mir hat es First Person besser gefallen. Also ich komme bei Third Person manchmal irgendwie, wenn ich irgendwo um eine Leiter hoch muss oder sowas, da habe ich manchmal Probleme bei Third Person und ich hatte jetzt diese Probleme in der First Person überhaupt nicht. Also es ist jetzt so eine persönliche Sache. Klar, bei Schwertkampf ist es, glaube ich, sogar ein bisschen schöner, jetzt wie bei Witcher oder sowas, das Ganze in Third Person zu haben und bei Schusswaffen, wie man es eben bei Cyberpunk oft hat, First Person. Vielleicht einfach hier der Unterschied. Was mich gestört hat, obwohl ich es ganz gerne gemacht habe, ist das Herumfahren in Night City gewesen. Denn das Handling von den meisten Autos, von den meisten Fahrzeugen, die man so hat übernehmen können, fand ich oft ziemlich, ziemlich mies. Da ist man irgendwie schon ein bisschen Besseres gewöhnt gewesen, vielleicht von GTA. Ich habe mir am Ende die Kusanagi geholt, weil ich irgendwie erst am Ende Bock hatte, mit der Kusanagi rumzuheizen. Und die hatte auch für mich das perfekte Handling, womit ich so in Night City gerne rumheizen möchte. Außerdem war das natürlich für mich hier so der Akira-Aspekt, mit diesem Motorrad rumzufahren. Ich habe 100 Spielstunden laut Steam zusammengebracht. Da gibt es Kumpels von mir, die haben auf 150 das Ganze gebracht. Ich finde, ich habe fast alle Sidequests abgefuttert. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Ich wollte dann einfach wirklich zum Ende kommen. Weil mir einige Sidequests nur als Beschäftigungstherapie vorkamen. Also bei einigen Sidequests war ich wirklich okay, da gehe ich hin, habe mir gar nicht mehr großartig angehört, baller drauf und gehe wieder raus. Und das war mir dann irgendwann doch ein bisschen zu eintönig, nur noch dahin zu rennen, wegzuballern und wieder rauszugehen. Deswegen wollte ich dann Main-Quests haben. Die Questreihen, die großen, haben mir hervorragend gefallen. Ich fand ganz, ganz stark zum Beispiel die Questreihe mit River Ward und zwar vor allem diese verschwundene Kindersache. Die war richtig schön creepy, richtig schön, ja, nicht horrormäßig. Ich stehe nicht so auf Horror, ich stehe auf Sci-Fi, aber dieses Gefühl von diesem Massenmörder, der da die Kinder entführt und so weiter. Das kam schon richtig gut rüber und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann gab es natürlich hier mit Judy die Sache, das war auch alles in Ordnung. Panam oder Pan Am, wie ich es immer genannt habe. Ich habe es auf Deutsch gespielt, weil mir das Umstellen auf Englisch irgendwie zu lästig war in Steam. Das war auch eine Wissenschaft für sich. Warum gibt es keinen Button mehr im Bedienmenü drin auf Sprache umstellen, auf Englisch fertig. Also habe ich immer Pan Am gehört, aber für mich hieß die wie die Fluggesellschaft Pan Am. Habe ich allein mal über Pan Am für mich gesagt und fertig. Muss mal gucken, wie die genannt haben im Englischen. Und die hat mir auch gut gefallen. Und ja, hat mir einfach alles durch die Bank weg eigentlich gut gefallen. Mir hat am Ende, fand ich das Ende, ich habe das Pan-Am-Ende gewählt. Und das war für mich so ein bisschen, ich will jetzt nicht spoilen, deswegen, mir hat es nicht so gefallen, dieser Aspekt, was mit wie letztendlich dann noch passieren wird. Fand ich ein bisschen schade, aber vielleicht hat man sich auch ein kleines Hintertürchen offen gehalten, um daraus irgendwie eine Fortsetzungen zu machen oder sowas oder das Ganze im Multiplayer-Game irgendwie zu lösen, das könnte natürlich ja auch sein. Schade fand ich auch, wir hatten so einen geilen Einstiegsrun, der die ganze Geschichte eröffnet hat. Und dieser Run mit dem Hotel und dieser Einbruch in das Hotel, das war wirklich teilweise so mit der Planung und Vorplanung und so, wie man das bei Shadowrun öfters dann halt auch hat, wenn man Pen and Paper macht. Und deswegen war das für mich so eine tolle Sache. Und das hat mir irgendwie später gefehlt. Später gab es dann nicht mehr solche, ich muss planen und überlegen, wen ich mitnehme und dies und das. Das gab es schon mal teilweise wieder, aber nicht so toll. Hätte ich mir gewünscht, irgendwie solche Sachen noch öfter zu haben. Lieber dann sowas, als irgendwie nur renne dahin und knall den Typen ab und fertig und dann geh wieder raus. Ja, macht man auch mal bei Shadowrun, aber auch da ist bei Shadowrun dann viel, viel mehr Planung dahinter, wo ich dann ausbaldobern muss, wo ist eine Überwachungskamera, wo ist dies und das und das und wen nehme ich vielleicht vorher außer Gefecht, setze ich außer Gefecht oder mit wem nehme ich Kontakt auf, um mich da irgendwie einzuhacken. All das war jetzt natürlich irgendwie im Spielsystem, da ich auch Hacking und so weiter betreiben kann, schon integriert, aber ja, diese Planungssache hätte man vielleicht irgendwie noch einbauen können und es cooler machen können. Für mich kam als Shadowrunner, kam für mich auf jeden Fall das Feeling von Shadowrun rüber. Und von Cyberpunk 2077 natürlich auch. Habe ich auch schon mal gespielt als Pen and Paper. Und da habe ich nichts dran auszusetzen. Es ist wirklich gut umgesetzt. Vielleicht hätte man es noch ein bisschen düsterer mehr in Richtung wirklich von Blade Runner machen können. Es war manchmal noch ein bisschen freundlich dargestellt, so die Atmosphäre von den ganzen Konzernen und so weiter. Also es hätte noch ein bisschen abgefuckter alles sein können, finde ich. Und das war's auch schon für Cyberpunk 2077.
Kommen wir nun zum dritten Teil, warum Star Trek Enterprise eine gute Serie ist.
Ja, warum ist Star Trek Enterprise gut? Kommen wir zu so ein paar Dingen, die mir da einfallen. Für mich das Wichtigste bei Star Trek ist immer die Charakterentwicklung. Ich habe es in meiner ersten Folge B2BK Arlo Talk schon erwähnt. Bei Discovery ist das eben nicht der Fall, Charakterentwicklung. Deswegen ist Discovery ein großer Scheiß. Das ist hier bei Star Trek Enterprise eben nicht der Fall gewesen. Wir haben die Beziehung zwischen Trip und T'Pol. Wir haben Hoshi, die sich vom Angsthasen zu einer starken Persönlichkeit, halbwegs starken Persönlichkeit entwickelt. Wir haben den Malcolm Reed, der sich entscheiden muss. Ne? Der steht immer so zwischen seinem, naja, Mentor, der ihn eigentlich mehr in die Sektion 31 reinholen will, und zwischen seinem Captain, nämlich Jonathan Archer. Wir haben Jonathan Archer, der, obwohl Scott Bakula von einigen Leuten, wenn ich da in Foren manchmal rumstöbere, als ganz mieser Captain irgendwie dargestellt wird, finde ich, Archer macht eigentlich einen guten Job, und der Scott Bakula ist sowieso ein guter Schauspieler, finde ich persönlich. Und insofern habe ich daran nichts auszusetzen, wie er den Jonathan Archer eben gibt und spielt. Und ich finde, er hat das ganz ordentlich gemacht. Wer für mich jetzt, und seht ihr, ich kann auch schon die Brückencrew nennen. Dann haben wir einen Dr. Phlox, der wirklich auch super interessant gestaltet wurde, der auch ein bisschen Tiefe hat, ne? Der hat auch eine Hintergrundgeschichte. Wir haben Nebencharaktere gekriegt, auf die wir vielleicht später noch eingehen werden, die auch super sind. Ne? Hier unser Andorianer, und dann haben wir noch wiederkehrende Gäste, den Vulkanier, den Minister und so. Die haben alle Tiefe gekriegt, und man kennt sie alle. Und das ist eben bei Discovery nicht der Fall gewesen. Und bei Star Trek Enterprise hat man sich da eben noch die Mühe gemacht. Wen ich am schwächsten fand von der Entwicklung her, war, glaube ich, für mich jetzt Mayweather. Der Travis, der kam ein bisschen, ja, lower rüber jetzt als andere. So finde ich das. Die ersten zwei Staffeln waren natürlich, ja, wie immer. Zwei Staffeln hat Star Trek immer gebraucht, um Charaktere einzuführen, Charaktere ein bisschen Tiefe zu geben, und das Ganze eben in abgeschlossenen Einzelfolgen. Finde ich persönlich immer gut. Es braucht halt immer so ein bisschen, bis es dann so richtig anläuft und so man sich richtig toll mit den Schauspielern bzw. mit den Figuren identifizieren kann, die sie entsprechend geben, die Schauspieler. Und ja, ich finde das einfach eine gute Sache, diese Charakterentwicklung. Aber wir haben auch einen interessanten Handlungsfaden, der auch schon bei Star Trek Enterprise jetzt schon ein bisschen darauf ausgebaut wurde, sich auf mehrere Staffeln auszudehnen, wie jetzt zum Beispiel der temporale Kalte Krieg, mit dem die Serie entsprechend angefangen hat, als die Suliban da entsprechend den Klingonen auf der Erde abgeknallt haben und Archer dann den Klingonen irgendwie zurückbringen muss. Was auch super ist, ist entsprechend, wir haben eine Serie, die in der Vergangenheit von der Zeitlinie von TNG, von TOS und so weiter spielt. Und wir haben kein Raumschiff, was in der Vergangenheit geiler ist als ein Raumschiff in der Zukunft. Danke, Discovery. Ihr habt das Ganze nämlich falsch gemacht, ihr Abfucker. Und da haben wir also Technik, die alt ist. Man hat wieder alte Kommunikatoren ausgepackt da. Man hat seine Motorola Razr-Handys rausgeholt und hat die für die Serie entsprechend genutzt. Kleiner Spaß, aber man hat eben diese Kommunikatoren wieder rausgeholt. Man hat entsprechend Phaser rausgeholt, die aussahen wie die älteren Phaser-Modelle. Man hat am Anfang aufs Beamen verzichtet, weil das Beamen da noch nicht so etabliert ist. Beamen ist da noch relativ gefährlich und man benutzt es nur noch selten. Am Ende der Serie benutzen sie es dann immer öfter, aber anfangs, ich glaube sogar über zwei Staffeln hinweg, eigentlich meistens Shuttle-Flüge. Und das macht auch Sinn, weil wir sind in der Vergangenheit und da muss man erstmal ein Vertrauen zu den neuen Techniken entsprechend aufbauen und das Ganze erstmal sich etablieren. Nicht wie bei Discovery, wo man dann auf einmal ein Raumschiff hat in der Vergangenheit, was sich von einem Ort überall hin im Universum fast teleportieren kann, weil man Pilzsporennetzwerke anzapfen kann oder sowas. Nein, danke. Enterprise macht das richtig, Enterprise macht das gut. Und dann spätestens der ganze Cindy-Konflikt, der dann in Staffel 3 gebracht wird, da nimmt dann wiederum Enterprise auch so richtig Fahrt auf und machen auch hier fast durchgängig, so wie man das dann entsprechend wollte in diesem Zeitalter, als das rauskam, entsprechend, dass man irgendwie da auch schon angefangen hat, mit viel, viel Cliffhangern zu arbeiten. Und die Folgen hatten dann Cliffhanger und gingen immer, immer weiter, aber es gab auch in der Staffel trotzdem mal wieder abgeschlossene Geschichten, die dann aber doch auch mit der Sache zu tun hatten. Also Staffel 3 war, wow, die war wirklich richtig, richtig stark. Und da ging auch jetzt zum Beispiel dieser ganze Entwicklungsprozess von Trip und diese Spannungen zwischen Trip und T'Pol, die es vorher gab und so weiter, die sich dann zu einer Beziehung hin entwickelt haben. Ja, kann man zustehen, wie man will. Vielleicht will man nicht solchen romantischen Kram oder sowas, aber das gab es eben in der Serie und das hat die meisten eigentlich erfreut und das war eigentlich eine coole Sache. Und wie das Ganze dann sogar noch zum Abschluss gebracht wurde in der vierten Staffel, wo man dann versucht, irgendwie nochmal darauf einzugehen und was sich daraus noch entwickelt, das ist doch eine super Sache, die da irgendwie gemacht wurde. Auch die vierte Staffel war für mich dann sehr, sehr, sehr stimmig. Und ich habe eigentlich das Ganze nur noch mit einem weinenden Auge betrachten müssen, weil ich wusste, es geht zu Ende, es wird keine Staffel mehr kommen. Und sie führen hier so geile Sachen ein. Und ich kam mir auch vor, damals, als ich es geschaut hatte, zum allerersten Mal, als hätten die Produzenten währenddessen erst erfahren, beziehungsweise beschlossen, dass das Ganze dann irgendwie eingestellt wird, weil man erst noch Handlungsstränge aufgemacht hat, die mega interessant gewesen wären und dann hat man irgendwie das Ganze auf einmal zum Ende bringen müssen und konnte nicht mehr auf diese Handlungsstränge eingehen. Und das war halt extremst schade, extremst schade. Also es gab einfach super Folgen bei Enterprise. Da wurde viel, 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 viel gut gemacht und auch der Lore wurde eingehalten und auch der Kanon berücksichtigt. Da wurde einfach alles super erklärt. Es gab eine Erklärung eingebaut nochmals. Ne? Das wurde ja schon in DS9 versucht zu erklären, warum in TOS die Klingonen aussahen, wie sie aussahen. Und dann hat man das Ganze nochmal die Brücke geschlagen, warum jetzt die Klingonen sich von den TOS-Klingonen hin zu den Klingonen in TNG entwickelt haben. Hammermäßig sowas einzubringen. Vielleicht fanden es einige Leute totalen Schwachsinn. Ich finde es geil. Man hat früher halt die technischen Möglichkeiten oder die Maske irgendwie noch entsprechend nicht so machen wollen und hat eben nur einen Bart verpasst und sie mit Schuhcreme angemalt teilweise. Blackfacing, ne? Das ist natürlich verpönt. Aber es hat man damals halt so gemacht und jetzt hat man dann die Möglichkeiten gehabt, mit Maskenbildnern entsprechend in TNG die Klingonen nochmal anders aussehen zu lassen. Ja, man musste dafür irgendwie eine Begründung finden, weil es ja irgendwie komisch ist. Und dann hat man eben hier die Experimente von Dr. Noonien Tsung dazu genutzt, das Ganze entsprechend so hinzuentwickeln, nämlich irgendwie mit genetischen Züchtungen, die die Klingonen da irgendwie durchführen wollten, dass das sich bei denen entsprechend in den Genen so verankert hat und sich dann die Wülste gebildet haben. Und ja, finde ich einfach eine klasse Sache. Das Discovery hat uns nie erklärt, warum bei ihnen die Klingonen scheiße aussehen und so kacke aussehen, wie sie einfach aussehen. Hier sieht man einfach, da wurde entsprechend mit Leuten kommuniziert, die mit sich in Star Trek auskennen. Die waren da selbst noch dran beteiligt, an der ganzen Lore-Sache und so weiter und im Kanon sich gut auskennen. Und das war bei Discovery nicht der Fall, weil man sich da ja schon mal vorher eh mit Kurtzman und so weiter das Ganze verschissen hat, indem man sich da ein geiles Paralleluniversum eigentlich aufgebaut hat. Mit einer anderen Zeitlinie, Leiste, genau. Jo. Das waren mal so ein paar kleine Gedanken und wie gesagt, wir machen dann noch so ein paar einzelne Folgen, wo wir dann wirklich nur auf solche Aspekte eingehen, immer so dann einfach mal eine ganze Folge vielleicht nur über Star Trek Enterprise reden oder über DS9 oder über TNG. Alles gerne, wenn ihr hier am Ball bleiben solltet bei B2BKR, der Talk.